Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 6. August 2012 zum Thema Auf ewig dein, Ehe und Ehekonflikte im 18. Jahrhundert. Zu Gast ist Andrea Griesebner, Historikerin, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Wien. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz leicht apokalyptischer Wetterstimmung draußen. Aber es wird nichts Schlimmes passieren. Die Gemäuer halten, glaube ich, schon seit 500 Jahren Stand. Wir haben heute zu Gast Frau Professor Andrea Griesebner. Danke fürs Kommen. Bevor sie zu uns spricht zum Thema Auf ewig dein, Ehe und Ehekonflikte im 18. Jahrhundert, ich glaube, da kann man sich schon freuen, was ich bis jetzt gehört habe. Sie kennen ja das übliche Prozedere, Sie sind sehr herzlich eingeladen, Teil dieses Kepler-Salons zu sein, indem Sie Fragen stellen. Wir haben vorher besprochen, es ist gar kein Problem, wenn Sie schon während des Vortrags drängende Fragen verspüren, äußern Sie diese. Nur warten Sie, bis das Mikrofon zu Ihnen wandert, sonst wird nichts für die Ewigkeit festgehalten. Und Ewigkeit ist ein bisschen das Thema heute. Wer Durst verspürt, Gastronomie Keinzel, erwartet Sie gerne hinten. Dann gibt es noch den Hinweis auf den Verein der Freunde des Kepler Salons. Sie können Mitglied werden, sofern Sie es nicht schon sind. Sie können sich ins Gästebuch eintragen, es liegt hinten auf. Sie können sich informieren lassen auf der Homepage und so weiter. Ich schaue jetzt, ob ich die Checklist schon durch habe, dass ich nicht geschimpft kriege. Da steht eigene Person vorstellen. Mein Name ist Dominika Meindl. Ich bin Schriftstellerin und Präsidentin der Original-Linzer Worte. Ich sage immer gern Präsidentin. Irgendwo muss man das sein im Leben. Ich bin es bei was sehr Unwichtigen. Zum heutigen Thema. Ich leite es nur ganz kurz ein. Ich glaube, Sie wissen selbst am allerbesten, wie Sie das Thema uns darbieten.
Hoffentlich.
Ich denke. Das römisch-katholische Versprechen, einander zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet, das gilt tatsächlich lebenslänglich bindet und eigentlich immer noch. Das Sakrament, an das bestimmte Rechte und Pflichten geknüpft sind, erlischt nur durch Tod oder Annullierung. Scheidung ist also unmöglich, war unmöglich. Nicht aber die Trennung von Tisch und Bett. Und das jetzt wird interessant und führt zu unserem Thema, nur nach guten Argumenten vor dem Kirchengericht. Und das ist überraschend oft geglückt. Und wir werden unter anderem über die Vielzahl der Trennungsgründe heute erfahren, denn er ist, das ist ein, ich habe schon gedacht, es gibt die erste
Gruppe,
weil sonst Gruppe ist. Denn genau dies bildet einen der Forschungsschwerpunkte von Frau Professor Andrea Griesebner, die an der Universität Wien lehrt als außerordentliche Professorin. Sie sind gebürtig aus Schladming, stimmt das?
Mhm.
Also gar nicht so weit weg.
Anderes Bundesland.
Bisschen. Ja, eh doch. Schwerpunkte sind Kultur, Rechts, Kriminalität, Körper- und Geschlechtergeschichte der früheren Neuzeit sowie feministische Theorie und Methodologie der Geschichtswissenschaften. Da gibt es übrigens, wir haben da zwei Büchlein aufliegen. Ich weiß nicht, also das darf nicht unabsichtlich mitgenommen werden, es ist das letzte seiner Art, kurz vor der Neuauflage Feministische Geschichtswissenschaft, eine Einführung, Ermitteln, Fahnden und Strafen, kriminalitätshistorische Studien vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das ist käuflich erwerblich, wenn man es bestellt, zum Beispiel beim Alex. Okay, ja, das wäre es meine
Ganz einen herzlichen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Beim Herfahren habe ich mir gedacht, bei dem Wetter, ich meine, in Wien bin ich weggefahren bei 35 Grad oder sowas. Ich habe mir gedacht, die sind alle irgendwo auf irgendwelchen Seen und ich werde da alleine irgendwie sein. Also es freut mich sehr, dass Sie alle da sind. Zu den zwei Büchlein ganz kurz. Das eine, Methodologie, klingt irgendwie ein bisschen hochtrabig, ist eine Einführung in die feministische Geschichtswissenschaft, die aus langer Lehrerfahrung mit Studentinnen entstanden ist, Studentinnen mit großem I, die jetzt gerade in eine Neuauflage geht und obwohl es jetzt schon alt ist, mag ich das immer noch. Ja? Also es ist auch ein Buch, das sich eben nicht nur jetzt an irgendwie die Kolleginnen richtet, wie das so viele Bücher immer wieder sind, ja, sondern es ist ein Buch, das sich wirklich mit den Studis, für die Studis und auch für Leute, die eben nicht in der Wissenschaft tätig sind, geschrieben habe. Das zweite Buch, das erwähnt worden ist, mag ich auch total gerne, ist ein Buch, das auch mit Studierenden entstanden ist. Es sind nur Diplomarbeiten, also kurz gefasste Diplomarbeiten, Dissertationen drinnen, ja, und richtet sich auch an eine breitere Bevölkerungsgruppe, eine Quellengruppe, die neben den Ehegerichtsakten, mit denen ich jetzt irgendwie arbeite, auch eine sehr spannende ist, nämlich Kriminalitätsgerichtsakten. Das heißt, das sind Prozesse, da geht es um Sodomie, um Blasphemie, um Ehebruch, whatever. Ja? Gut, also beides eben wirklich nicht nur für Studierende gedacht. Es wurde schon erwähnt, dass auf ewig dein ernsthaft gemeint ist. Ja? Viele Leute sich das vielleicht gar nicht mehr bewusst machen, dass auf ewig dein vor einem Kirchengericht, vor einem katholischen Kirchengericht tatsächlich auf ewig dein irgendwie ist. Ja? Die einzige Möglichkeit, und das gilt bis heute, die einzige Möglichkeit für also für Menschen, die eine katholische Ehe eingegangen sind, sich wieder verheiraten zu können, ist die Annullierung der Ehe. Und wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist das eine Möglichkeit, die in Österreich vor allem konservative, höhere soziale Schichten in Anspruch nehmen. Prominentes Beispiel, Benita Ferrero-Waldner, die sich von ihrer Ehe, die zivilrechtlich bereits 20 Jahre geschieden war, scheiden ließ, um den Ehemann, mit dem sie zivilrechtlich 10 Jahre bereits verheiratet war, auch kirchlich heiraten zu können. Ja, und dasselbe bei Maria Rauch-Kallert, ja, die war mit dem Ehemann, den sie dann geheiratet hat, 6 Jahre verheiratet und von dem Ehemann, von dem sie sich scheiden ließ, glaube ich, war sie 15 Jahre geschieden. Ja. Das heißt, Annullierung, ich habe ein bisschen geschaut, Annullierungen der Ehe, die einzige Statistik, die ich gefunden habe, vielleicht habe ich schlecht recherchiert, glaube ich aber nicht, ist von dem katholischen Nachrichtendienst aus dem Jahre 2005, Annullierungen der Ehe, Zahlen, sie haben 56.236 erstinstanzliche Annullierungen 2002 gehabt, davon würden 82% genehmigt. Und wenn man sich die Regionen jetzt anschaut, dann ist das ganz spannend. Sie haben einerseits ganz wenige in Afrika, in Ozeanien, in Asien, wenige auch Zentral- und Südamerika und in Europa, ganz viel in Nordamerika. Ja, also das heißt, das ist offenbar ein Phänomen in Kanada und in den USA. In Österreich sind es, was die katholische Presse sagt, circa 200 jährlich, ja, und nicht mehr. Das heißt, in Zentral-, Mittel-, Westeuropa eine Praxis, die ganz selten irgendwie beschritten wird. Es wurde erwähnt, die zweite Option, die katholische... Ja, haben wir das Mikrofon? Selbstverständlich. Das Mikrofon. Eigentlich müssten das, nein, eigentlich müsste das, also ich habe das mit meinem Taschenrechner gerechnet. Also 46.092 müssten 82% sein und der Rest müssten 18% sein.
Ja, aber 18%
dann mehr als 2.000. Okay, dann habe ich einen, ja. Nein. Nein, es gibt keine Zwischenstufe zwischen, also da habe ich einfach die Prozentzahlen offenbar dann doch falsch eingetippt in den Rechner. Sie sehen, Historikerin, keine Mathematikerin, also mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, dass das ein Rechenfehler ist. Ich werde das ausbessern auf der Folie.
Danke.
Dafür Mathematiker.
Nein, das haben wir jetzt so austauschen können.
Okay, nein, aber danke, also ist einfach ein... ist nur ein Fehler meinerseits. Die absoluten Zahlen. Genau, es müssten dann mehr abgelehnt worden sein, als dastehen. Also man müsste einfach ausrechnen, wie viel diese 46.000, soweit es hier geht, 0,92, wie viel Prozent das sind. Offenbar nicht 82%. Okay. Wie gesagt, die zweite Option, die Ehepaare hatten, ist die Trennung von Tisch und Bett. Und das ist irgendwie eine Geschichte seit der Einführung der Zivilehe. Wer weiß, wann die Zivilehe in Österreich eingeführt worden ist? Sie götten nicht. Sie götten nicht. Sie haben nachgeschaut. Sie haben auf der Homepage nachgeschaut. Sie götten nicht. Yep. Nein, wir kennen ja.
Ich sag's ins Mikrofon. Warum? 38.
Warum? Wunderbar. Großartig.
Die haben sehr vorbereitet.
Ja? Sie haben auf der Homepage geschaut. Okay. Ja, also ich finde das ziemlich spannend, ja. Also das erst quasi durch den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland mit der Übernahme des deutschen Eherechts, das die Zivilehe viel früher eingeführt hat, weil Deutschland bekanntermaßen ja auch viele protestantische, reformierte Territorien hat, in Österreich 38 dann endlich die Zivilehe eingeführt worden ist. Okay. Zum Aufbau meines Vortrags, es wurde gesagt, Sie können gerne dazwischen fragen, das meine ich ernst, ja, weil bestimmte Dinge mir nach einer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema irgendwie selbstverständlich sind und möglicherweise sind die Ihnen nicht selbstverständlich und mir fällt dann gar nicht mehr auf, was ist jetzt selbstverständlich und was ist nicht selbstverständlich. Also bitte wirklich gerne dazwischen fragen oder auch eben auf Widersprüche aufmerksam machen. Der Vortrag umfasst 7 Punkte. Das erste ist, dass ich Ihnen einen kurzen Einblick gebe zum Institut der Trennung von Tisch und Bett, kurz den Untersuchungsraum, den ich in diesem Projekt mit Mitarbeiterinnen untersuche, den rechtlichen Rahmen Ihnen vorstelle, dann im Mittelteil, damit es nicht ganz so trocken ist, ein Fallbeispiel, nämlich die Regina Hoferin gegen den Karl Hofer. Dann zeige ich Ihnen, dass dieses Fallbeispiel durchaus nichts Ungewöhnliches ist und eben durchaus repräsentativ ist, indem ich den Blick ausweite und auf die Eheverfahren eingehe, die in den letzten 8 Jahren der Zuständigkeit des Wiener Konsistoriums geführt worden sind, bis sie quantitativ, dann qualitativ. Da habe ich Ihnen eher jetzt zum Beispiel auch aus dem Bereich der Sexualität ausgesucht und ende mit einem kurzen Resümee und einem Ausblick. Dazu sagen muss ich, wer noch nicht auf der Homepage geschaut hat, der Kontext der Forschung ist ein Forschungsprojekt, das sich nennt Ehepaare vor Gericht, Konfliktfelder und Handlungsoptionen vom 16. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, das ich mit einem Team irgendwie mache, Georg Czannet, ein Doktorand, Susanne Henberger, eine promovierte Historikerin, 2 wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die Eva Hallermer und der Martin Kirschner, leider nicht für die ganze Laufzeit, eine ganz tolle Datenbankspezialistin, ohne die wir das nicht machen könnten, Beate Bamperl. Das Projekt hat begonnen im Oktober 2011 und geht bis September 2014. Das heißt, es ist auch immer ein Werkstattbericht und nicht ein Abschlussbericht aus einem Projekt. Finanziert wird das ganze Teil durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Institut der Trennung von Tisch und Bett. Erfunden worden ist dieses Institut zur Trennung von Tisch und Bett von der mittelalterlichen Kirche. Warum? Im Mittelalter war es üblich, dass man sich nach römischem Recht scheiden lassen konnte. Diese Scheidung nach römischem Recht passte natürlich nicht zum gleichzeitig erfundenen Dogma der Unauflösbarkeit der Ehe, dem Ehesakrament. Was war die Idee oder was war dann die Lösung der katholischen Kirche? Nämlich die Erfindung eines Instituts, das auf der einen Seite es ermöglicht, dass Ehepaare, die nicht mehr miteinander können, von Tisch und Bett getrennt leben dürfen, gleichzeitig aber das Dogma der Unauflösbarkeit der Ehe nicht in Frage gestellt wird. Also das heißt, vom Move her ist das eigentlich ein ziemlich cleverer Move, den die katholische Kirche da gemacht hat. Das Ganze hat nicht sehr lange gedauert, bis das in Frage gestellt worden ist, auch von Christen und Christinnen. Ja? Alle von ihnen werden ein bisschen wissen zur Reformation. Ja? Die Reformation hat selbstverständlich auch, oder ein wichtiges Anliegen der Reformatoren war selbstverständlich auch der Konflikt um das Eherecht, nämlich der Konflikt mit dem Dogma der Unauflösbarkeit der Ehe. Und diese Infragestellung des Dogmas führte dazu, dass dann theologisch einmal die Basis geschaffen worden ist für eine Scheidung. Ja, und eine Scheidung auch des Ehebandes. Ja. Also im Gegensatz zur Trennung von Tisch und Bett, die das Eheband intakt lässt, ja, und deshalb eben keine Wiederverheiratung ermöglicht, ist die Scheidung, die Ehescheidung, scheidet das Eheband. Die Protestanten, Reformierten, egal ob das jetzt Martin Luther, Calvin, Melanchthon, wie sie alle heißen, erlaubten eine Ehescheidung, aber wie auch nur ganz eingeschränkt, nämlich beim Luther ist es begrenzt auf die böswillige Verlassung, ja, also wenn ein Partner den anderen böswillig verlassen hat, plus dem Ehebruch. Alle anderen Argumente oder alle anderen Gründe sind auch im protestantischen reformierten Eherecht qualifizieren nur, wenn überhaupt, für eine Trennung von Tisch und Bett. Ja. Ich glaube, Sie müssen das Mikro nehmen.
Danke. War das damals schon so, dass mehr oder weniger gleichberechtigt war, ob jetzt die Frau den Mann verlassen würde, umgekehrt? Also wenn es jetzt zum Beispiel der Mann sie betrogen hat, hat es dann genauso gegolten?
Hat genauso gegolten, okay. Ja. Also da macht das Eherecht jetzt keinen Unterschied. Ja? Das ist egal. Ja, es ist egal. Was ich vergessen habe dazu zu sagen, ist, dass nur der unschuldige Teil das Wiederverehelichungsrecht bekam. Ja, also die Person, die betrogen hat, die durfte nicht wieder heiraten. Ja, also die Heirat ist nur für den unschuldigen Teil vorbehalten gewesen. Wenn man so Dinge untersucht, nämlich auch dann mit Gerichtsakten, kann man das selbstverständlich nicht irgendwie für ganz Europa machen. Ja? Den Untersuchungsraum, den wir uns aus vielen Gründen ausgesucht haben, auf die ich jetzt nicht eingehe, der Untersuchungsraum ist das Erzherzogtum Österreich unter der Enns. Ja? Wir befinden uns da jetzt im Erzherzogtum Österreich ob der Enns. Ob der Enns gehörte im 18. Jahrhundert zur Diözese Passau, ja? Unter der Enns auch zur Diözese Passau, aber eben mit dem unteren Offizialat. Ja? Und das heißt, das Kirchengericht, Sie haben eine Karte jetzt von der Diözese Passau, das Kirchengericht, jetzt muss ich schauen, eigentlich habe ich einen Laserpointer mit, was vielleicht eine gute Idee ist. Okay, den Fink. Ist dein Laserpointer drauf? Ah, ja, ist einer drauf. Ja. Funktioniert er nicht. Okay, gut, er funktioniert nicht. Ja, also ich vertraue jetzt auf Ihre Vorstellungskraft. Ja. Mit grüner Linie habe ich eingezeichnet Passau, mit anderer grüner Linie Wien. Und diese riesige Diözese Passau wurde verwaltet einerseits von Passau selber, andererseits von dem Offizial in Wien. Alle Ehepaare, ja, die sich trennen lassen wollten oder die irgendwelche Geschichten mit der Ehe hatten, mussten zu dem Kirchengericht gehen, zu dem ihre Pfarre zuständig war. Das heißt, wenn wir jetzt in Linz sind, die Linzer mussten nach Passau gehen, die Enser mussten bereits irgendwie nach Wien gehen. Die Diözese Passau hatte nicht ganz Österreich ob und unter der Enns, sondern quasi nur den großen Teil. Es gibt die Diözese Wien, die dann auch zur Erzdiözese wird. Und Sie sehen auf der Folie, Wien ist zuständig für ein wirklich relativ kleines Territorium. Das heißt, alle Menschen, die in Wien lebten, in den Vorstädten und in wenige Orte der nächsten Umgebung, die waren zuständig an das Konsistorium der Diözese, später Erzdiözese Wien. Ja? Dann gab es in diesen beiden Erzherzogtümern noch Einsprengseln von der Diözese Salzburg und von Wiener Neustadt, ja, aber das sind wirklich ganz kleine Gebiete. Ansonsten ist die riesengroße Diözese, die zuständige, die Diözese Passau oder Bistum Passau. Der rechtliche Rahmen, wann darf jetzt ein Kirchengericht eine Trennung von Tisch und Bett genehmigen? Der rechtliche Rahmen bleibt ziemlich stabil die ganze Zeit. Erstmals wird die Trennung von Tisch und Bett erwähnt bereits bei Gratian, das ist um 1140. Da wird Ehebruch als ein ehetrennender Grund irgendwie genannt. Wichtig sind dann auch die Dekretalien von Papst Gregor dem IX. Die sind zusammengestellt zu plus minus 1234 und da werden jetzt noch als Gründe die Kirchengerichte für eine Trennung anerkennen sollen genannt. Sie haben es auf der Folie: Ehebruch, körperliche Misshandlung, unüberwindbare Abneigung, Krankheit, kriegsbedingte Abwesenheit und Verurteilung wegen eines Verbrechens. Das sind im Endeffekt bis zur Abgabe der Ehegerichtsbarkeit 1783 die Gründe, die legal für eine Trennung von Tisch und Bett vor den Konsistorien geltend gemacht werden konnten. Ja? Das Spannende ist, dass die Ehepaare sich überhaupt nicht dran halten. Ja? Obwohl sie eine Trennung von Tisch und Bett wollen, obwohl sie einen Anwalt dabei haben, führen sie dann zwar schon eine dieser Gründe an, aber sie führen noch ganz viele andere Argumente an, was mich als Historikerin irrsinnig verwundert hat beim Lesen. Ja? Wenn man sich denkt, wenn man zum Gericht geht, dann weiß man, was man will, man weiß, was man ungefähr vorbringen sollte und interessanterweise bringen die Menschen Gründe vor, die sind ganz spannend und auf ein paar gehe ich noch ein.
Unüberwindliche Abneigung wird wahrscheinlich alles subsumierbar sein, oder?
Da ist alles subsumierbar, ja. Aber Ekel ist zum Beispiel nicht dabei, ja. Und Ekel kommt ganz oft vor, ja. Also das heißt, es gibt Leute, die sagen dann irgendwie, also liest man wirklich, sitzt da und liest und dann sagt sie oder er, der Mundgeruch, ich halte das nicht mehr aus. Ja, da muss man sich natürlich vorstellen, es ist nicht Mundgeruch heutzutage, ja. Also wenn die Leute faule Zähne im Mund haben, riecht das wahrscheinlich schon ein bisschen anders, als wie wenn man heute vergessen hat, sich die Zähne zu putzen, ja. Aber Mundgeruch kommt gar nicht so unoft irgendwie vor, ja. Stinkende Nase, ja. Also das heißt, das muss man dann in Verbindung mit auch mit Krankheiten dann irgendwie sehen. Ja? Wenn jemand die Pest hat oder so, dann ist es auch körperlich. Ja? Die Sie müssen wieder ins Mikro reden, sonst antworte ich und niemand weiß, was ich antworte.
Dann, welche Krankheiten waren das noch zusätzlich?
Eine der Hauptkrankheiten, die jetzt im 18. Jahrhundert immer wieder vorkommt, ist sind Geschlechtskrankheiten. Ja? Also es steht dann nie dabei, ob das jetzt wirklich Syphilis ist, es steht dann halt venerische Krankheit. Ja?
Wollen Sie doch das Mikrofon haben, oder? Dann, ich sag's mal, wusste man um die Ansteckung damals schon?
Man wusste um die Ansteckung, man wusste irgendwie, dass die Ansteckung im Endeffekt über Sexualverkehr verläuft. Ja. Ehepaare beschuldigen sich gegenseitig, dass sie außerhäuslich herumgevögelt haben und die Syphilis hat nach Hause gebracht. Das Problem ist, man wusste nicht um den Verlauf der Syphilis. Der Verlauf der Syphilis, was man heute weiß, ist, dass es in den ersten Monaten, Jahren physisch sichtbar ist, ja, also dass der Penis missgestaltet ist, ja, dass sich das aber wieder legt, ja, und dann die Syphilis eigentlich eher ins Gehirn geht. Ja? Und das wusste man nicht. Ja? Und das heißt, und das ist wirklich ganz traurig zu sehen, Ehepaare, wo dann gesagt wird, beide müssen sich kurieren lassen. Ja? Und dann anschließend 10 Jahre später finde ich dann diese Ehepaare wieder, wo einer dem anderen irgendwie klagt wegen physischer Gewalt, wegen eines Verhaltens, das wir heute als geisteskrank irgendwie betrachten würden. Ja? Also das heißt, man ist davon ausgegangen, dass Syphilis heilbar ist, was wir heute wissen, was es natürlich nicht ist mit der Medikation, die sie damals zur Verfügung hatten. Ja, also Syphilis ist ein großes Thema. Ja, und da kommt es auch, dass die Frau sagt, ihr ekelt vom Penis des Mannes. Steht so in den Protokollen drinnen. Okay. Ich schließe an beim rechtlichen Rahmen. Ich habe gesagt, im Endeffekt sind die Trennungsgründe im mittelalterlichen Recht festgelegt worden von den mittelalterlichen Kirchenvätern. Das große Dekret Tamezi, verabschiedet am Konzil von Trient, wo es darum gegangen ist, was jetzt die Papsttreuen und die Reformierten irgendwie mit der Ehe irgendwie machen. Da kam im Endeffekt raus, dass das Konzil das Dogma der Unauflösbarkeit der Ehe bekräftigt hat. Alle Positionen, die eine Scheidung der Ehe ermöglichen, mit dem Kirchenbann belegt hat. Und dann sagt, die Trennung von Tisch und Bett ist aus vielen Gründen möglich. Und es gibt keinen Hinweis, was die vielen Gründe sind. Und damit bleibt man im Endeffekt wieder auf das, was irgendwie im Corpus Juris Canonici bereits festgehalten wurde. Der Corpus, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist gültig bis 1917. Das heißt, bis im 18. Jahrhundert noch, kommt es dann bei den Verfahren darauf an, wie diese einzelnen Textpassagen im Corpus interpretiert werden. Das Prozessrecht, vielleicht ganz kurz, das Prozessrecht vor diesen Ehegerichten der Kirche ist das romanisch-kanonische Zivilrecht. Das heißt, das ist ein Streitverfahren und es braucht immer Kläger, Klägerin und Beklagte, Beklagter. Es ist Anwaltspflicht und das Verfahren findet mündlich und schriftlich irgendwie statt. Fallbeispiele. Bevor ich zu den Fallbeispielen komme, vielleicht gibt es Fragen jetzt zu diesem rechtlichen Rahmen. 1, 2, 3.
Ich stelle mir das sehr mühsam und aufwendig vor, wenn Leute sich auf dem Weg zum Gericht gehen muss, sich einen Anwalt holen müssen, das alles. Ist das etwas, das nur von Bessergestellten in Anspruch genommen wurde? Leute, die das nicht leisten konnten, sie haben das einfach unter sich geregelt. Mhm. Ja, stimmt das so?
Nee. Gute Frage. Antwort ist im Endeffekt nein. Ja, wir haben vor dem, also wir heißt jetzt mit dem Forschungsteam, ja, wir haben vor dem Ehegericht Tagelöhner, ja, also die wirklich null an Ersparnissen haben, die wirklich so, also nicht jetzt die ganz unterste soziale Schicht der Gesellschaft sind, aber relativ ökonomisch sehr schlecht gestellt sind. Ja, also das heißt, es gibt Tagelöhner, Tagelöhnerinnen, ein Beispiel habe ich dabei, und es geht rauf bis zu den Adeligen. Was man vielleicht feststellen kann, ist, dass es eine Geschichte eher des Handwerks ist, ja, wobei aber das Handwerk ja auch wieder ganz ausdifferenziert ist. Ja, es gibt Handwerk, wo wir aus den Quellen irgendwie lernen, das ist ein Perückenmacher, der besitzt einen Raum, in dem einen Raum arbeitet er, der Lehrling, der Geselle und das ganze Leben mit den 5 Kindern spielt sich auch noch dort ab. Ja. Und das heißt, wir haben aber auch wieder Handwerker, die wohnen in einem Haus mit 5 Zimmer. Ja. Also Handwerk, ja, würde ich sagen, ist eine Dominanz, aber eben auch Tagelöhner, Inwohner, ja, die keine Wohnung haben, Vagierende, ja. Also die wirklich obdachlos sind, würden wir heute sagen. Ja? Also das Aber die Frage ist total berechtigt. Das war auch so meine erste Vermutung, ja, dass das sich so abspielen wird. Da waren noch zwei.
Ja, meine Frage, Corpus, was verstand man unter Corpus? Corpus ist ja Körper, aber ist das recht, oder?
Ein Textkorpus. Ja, also da geht es irgendwie darum, um die Frage, welche Texte werden aufgenommen in das kanonische Recht, ja, welche Dekretalen, welche päpstlichen Erlässe, ja, werden aufgenommen und bilden dann den Korpus. Das anzuwendende Recht, ja, aber das Neue heißt jetzt ja nicht mehr, dass nach 1917, das heißt ja nicht mehr Corpus, sondern heißt jetzt, wie heißt das Neue?
Kodex.
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 Ja. Also das Neue ist dann umbenannt irgendwie auf Kodex, ja, aber Corpus ist, also ist schon vom Lateinischen her das Materielle, ja, also wie ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Vielleicht kann das jemand besser erklären. Also
es reichen eigentlich.
Reicht.
Okay. Und weil die Dame jetzt wegen der Kosten Anwaltsfang, also der Anwalt kostet, aber kostet ja auch das Verfahren etwas, so wie heute das Gerichtsverfahren etwas kostet, mussten auch Gebühren bezahlt werden und gab es einen Erlass der Gebühren, wenn jemand arm war?
Yep. Auf beides Antwort ja, ja. Es mussten Gebühren gezahlt werden, die aber nicht besonders hoch sind, ja. Und dann gibt's immer zum Schluss wie in der Gegenwart auch die Verhandlung, wer muss jetzt die Anwalt von dem einen und vom anderen zahlen, wer muss die Gerichtsgebühren bezahlen, wird das aufgeteilt auf das Ehepaar oder muss das nur der Schuldige oder wie immer, ja. Plus es gibt Stempelmarken, ja, sowas wie wir heute als Stempelmarken kennen oder Kanten, ich bin noch alt genug, um das zu kennen. Das heißt, man musste pro, und da gibt es immer so Taxordnungen, also das heißt, eine Klagschrift musste, glaube ich, hat gekostet 30 Kreuzer, ja, also abgesetzt je nach Schriftstück. Und das ist dann immer wieder verhandelt worden und wurde dann auch immer publiziert, was die neue Taxordnung vor Gericht und auch vor dem Konsistorium irgendwie ist.
Der Herr Puttinger?
Sie haben angemerkt, dass in diesem Korpus als einer der Gründe aufgeführt ist, das Fernbleiben durch Kriege. Das hat ja die Männer getroffen, üblicherweise. Jetzt haben in dieser Zeit ja die katholische Kirche war in vielerlei kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt. Haben Sie in Ihren Forschungen etwas gefunden, dass Argumente gefunden, die sagen, diese Trennung gibt es nicht, denn das Fernbleiben durch den Krieg war im Sinne der katholischen Kirche? Oder andersherum gefragt, sind Ehen nicht geschieden worden, weil das Fernbleiben im Krieg sagen wir der katholischen Kirche nicht genützt hat?
Also, ad hoc will jemand antworten?
In der Zeit, als dieses Fernbleiben des Krieges in das kanonische Recht aufgenommen wurde, gab es keine Wehrpflicht. Da gingen die Leute freiwillig in den Krieg als Lanzer. Sie haben sich sozusagen als Söldner verdient. Und das ist mehr oder weniger freiwillig gewesen.
Die Frage mit der Freiwilligkeit, ja, Sie haben recht, es gibt noch kein stehendes Heer, aber wenn wir jetzt im 17., im 18. Jahrhundert sind, dann sind die einzelnen Gemeinden aufgefordert worden, für die Kriege Söldner zu stellen, ja. Und das heißt, da hat dann irgendeine Gemeinde den Auftrag gekriegt, sie müssen 10 Männer irgendwie stellen, ja. Und es ist dann in der Gemeinde ausverhandelt worden, wer das ist. Und der, was die Kohle gehabt hat, hat gezahlt und der Arme ist gegangen, ja. Also das heißt, es ist so, aber die kriegsbedingte Abwesenheit, also die spielt in anderen Fragen eine Rolle, ja. Das Problem ist, wenn Menschen wieder heiraten wollen, brauchen sie einen Totenschein, ja. Und aus der kriegsbedingten Abwesenheit, die ist dann manchmal 20 Jahre und der kommt nie mehr wieder, ja. Und dann muss die Ehefrau irgendwie einen Antrag stellen, dass sie wieder heiraten darf. Und dann, wenn sie nachweisen kann, kriegsbedingte Abwesenheit, wenn sie zwei Zeugen findet, die irgendwie sagen, ja, sie waren mit dem bei der Schlacht von ich weiß nicht was, ja, und haben gesehen, wie er da massakriert worden ist, dann kriegt sie die Genehmigung zur Wiederverheiratung. Ja, also das spielt eher bei diesen Sachen mehr Rolle als wie jetzt bei einer Trennung von Tisch und Bett. Ja. Trennung von Tisch und Bett kriegt sie auch bei kriegsbedingter Abwesenheit nicht, braucht auch nicht ansuchen, weil er ist eh nicht da, ja. Sie ist eh von Tisch und Bett getrennt.
Und ist nicht im untersuchten Zeitraum Staat und Kirche schon so weit getrennt, dass man nicht mehr sagen kann, die Kirche ist da in die kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt? Weil wir sprechen ja nicht von Kreuzzügen.
Das wäre jetzt ein zweiter Punkt, also müsste man ein bisschen genauer, aber auf das wollte ich jetzt nicht eingehen. Okay. Ja? Also da müsste man dann auch noch mal genauer schauen. Ja? Natürlich mischt sich auch die Kirche in den 30-jährigen Krieg irgendwie ein. Ja? Also das, ich gehe jetzt darauf nicht ein, ja, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein ganz ein anderer Vortrag. Okay. Und ist auch nicht im Zeitrahmen.
Das machen wir dann andermal. Da war eine Frage, Sie haben auch noch eine Frage gehabt, oder? Ja, gut, dann merke ich mir das.
Der Kollege da war noch einmal.
Der Corpus Juris Canonici 1563 ist der, wie man heute sagen würde, novelliert worden in den 350 Jahren seiner Gültigkeit. Oder blieb der unverändert?
Nein, der Corpus ist vor 1563. 1563 ist der Abschluss Konzil von Trient mit dem Eherecht, mit dem Dekret der Metze. Der Corpus ist früher bereits fixiert worden, blieb gleich bis 1917. Also bis 1917 gibt es am Corpus keine Änderungen, aber natürlich unterschiedliche Interpretationen. Ja. Die ganze Hermeneutik, das, was wir unter Hermeneutik kennen, ist im Endeffekt an der Bibel und dem Corpus entwickelt worden, ja, weil es darum geht, eben wie interpretiert man etwas, ja, was heißt das, was da drinnen steht.
Meine Frage deswegen bei der Kanon Juris Canonici 1917 und auch der jetzt noch geltende 1983 wurden, ja, genau, wenn ich das richtig verstanden habe, novelliert, wobei laut der Aussage des hiesigen Kirchenrechtlers das Problem war beim 1917er, dass er zwar novelliert wurde, aber bis zuletzt im gleichen Wortlaut gedruckt wurde. Okay, also beim Corpus, Der blieb im Wortlaut unverändert
und es ging nur um unterschiedliche Interpretationen.
Ja. Jetzt eine rein technische Frage. Waren das Juristen in diesem, die das verhandelt haben, oder waren das Kirchenleute?
Beides. Kirchlichen Konsistorium, sowohl im Wiener als auch im Konsistorium von Passau, saßen sowohl Kirchenrechtler als auch Zivilrechtler, die aber selbstverständlich auch irgendwie katholisch waren. Ja? Also so groß ist jetzt, was jetzt genau der Unterschied ist, weiß ich nicht wirklich. Ja? Aber es steht ganz explizit, dass es Kirchenrechtler sind und Zivilrechtler sind, die aber selbstverständlich beide Doktoren beider Rechte sind. Ja? Also sowohl das kanonische Recht als auch das normale Zivil- und Strafrecht irgendwie kennen. Ja? Was jetzt ganz genau der Unterschied ist, I don't know.
Und sind die Protokolle in Deutsch oder in lateinischer Sprache verfasst?
Kommen wir gleich. Im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert sind sie großteils deutsch. Manchmal mit so Einsprengseln Latein. Und das Spannende ist, dass ganz oft, wenn es dann um Sexualität und so wirklich Hardcore geht, dann wären es Latein. Ja?
Wie im Katechismus auch.
Aber großteils sind sie deutsch. Ja? Und von der Schrift, dann nehme ich das vielleicht gleich dazu, ja. Sie haben da Fallbeispiel 1, leider sind die Dinger ein bisschen klein, man sieht das nicht sehr schön, Das ist kohärent geschrieben. Das ist jetzt ein sehr schönes Kohärent, weil es eine Reinschrift ist. Manchmal haben wir das Pech, dass die Verhandlungen nur in der eigenen Mitschrift des Notarius vorhanden sind, ja. Und das heißt, es ist dann wirklich zum Teil eine Sauklaue, ja. Und obwohl ich seit 20 Jahren diese Kohärenttexte lese, sitze ich dann manchmal über so einen Text und denke mir, Scheiße. Ja. Was steht da? Ja. Also das ist jetzt ein sehr schön geschriebenes Fallbeispiel. Das heißt, ich gehe gleich zu diesem Fallbeispiel. Das ist ein Fall.
Darf ich nur ganz kurz, da hätte man nur eine Frage.
Oh, deine vergessen.
Ich habe einmal gehört, dass ja Unfruchtbarkeit auch ein Scheidungsgrund ist sozusagen. Also wenn man sozusagen den Ehe, also das Versprechen nicht erfüllt, was man dem Partner gegeben hat.
Oder? Also vom kanonischen, also ich kenne mich in der Gegenwart nicht aus. Ja? Vom kanonischen Recht her bis 1917, danach kenne ich mich nicht mehr aus. Ja? Nein. Ja? Die Unfruchtbarkeit bei der Frau ist außerdem irrsinnig schwierig nachzuweisen. Ja? Was sie recht haben, was immer wieder, und das ist dann sogar ein Annullierungsgrund, ist die Impotenz des Mannes. Ja? Also wenn der Mann, und da gibt es auch ein Fallbeispiel, wenn der Mann nicht fähig ist, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen, ja, dann ist die Frage, war er von Beginn an nicht fähig, die ehelichen Pflichten zu erfüllen, dann ist es ein Annullierungsgrund. Wenn das nur eine temporäre Impotenz ist, ist es kein Annullierungsgrund und eigentlich auch kein Trennungsgrund.
Ja, weil ich nämlich auch mal gehört habe, wenn man jetzt wirklich nachweisen kann, dass man zum Beispiel den ehelichen Akt nicht vollzogen hat, dann kann man sie auch wieder trennen.
Dann ist ja die Ehe nicht vollzogen. Genau. Ja? Also die Ehe wird ja vollzogen durch die fleischliche Vermischung. Ja? Mhm. Und das heißt, da kann man dann noch versuchen, auf Annullierung irgendwie zu klagen und zu sagen, naja, die fleischliche Vermischung hat ja nicht stattgefunden, insofern ist die Ehe noch nicht konstituiert. Mhm. Ja, und das ist dann aber wieder eine große Interpretationsfrage, wie dann damit umgegangen wird. Ja? Ja, aber Unfruchtbarkeit bei Frau, das können Sie also in der Zeit, wo ich mich bewege, ja nicht nachweisen. Ja,
Sie haben ja lange Zeit geglaubt, dass die Frau im Grunde nichts mit dem Zeugungsakt zu tun hat, oder? Es war ja immer nur der Samen und die Frau ist das Gefäß.
Das ist die Eingeschlechtertheorie von Aristoteles. Das ist wieder eine eigene Vorlesung. Es gibt auch die Zweisamentheorie von Galenus, die eigentlich dann viel populärer worden ist. Ja? Und die Zweisamentheorie schreibt natürlich der Frau auch einen Teil irgendwie zu. Aber das ist, ja, also aristotelisches Einsamenmodell gilt plus oder minus im Mittelalter noch. Ja? Wird aber dann abgelöst durch zwar auch antik, aber trotzdem Galenus Zweisamenmodell. Was versteht man heute unter Impotenz?
Über heute wollen wir nicht sprechen. Na, heute die Zeugungsunfähigkeit des Mannes ganz allgemein und damals nicht?
Also Zeugungsunfähigkeit, nein. Impotenz, ich habe keine Ahnung, wie man Impotenz heute definiert. Damals ist Impotenz einfach, wenn der Ehemann nicht fähig ist, seine ehelichen Pflichten, die darin bestehen, sexuelle Akte mit seiner Ehefrau auszuüben, zu vollfüllen. Ob da jetzt ein Kind draus entsteht oder nicht, ist nicht in der Definition der Impotenz dabei. Und wie es heute ist, wollen wir nicht wissen.
18. Jahrhundert war ausgemacht.
Ich habe da noch eine Zusatzfrage. Ist denn Impotenz auch, also wenn man nicht fähig ist, die Frau zum Orgasmus zu führen? Also es war ja dieser Hyde-Report,
wo 60%
der Frauen einfach den Orgasmus vorgetäuscht haben. Also einfach so, wie war das denn damals?
So, zu dieser Sexualitäts- und Körpergeschichte, ja?
Ich habe darum also Ihnen erwähnt, Ermitteln, Fahnden, Strafen. Ja? Es gibt da drinnen einen ganz, ganz tollen Aufsatz zur Körpergeschichte von einem Diplomanden von mir, der jetzt auch Mitarbeiter in diesem Forschungsprojekt ist, zur Körpergeschichte. Ja? Und diese Vorstellung mit Orgasmus oder auch Einsamentheorie, Zweisamentheorie und sonstiges wird da wunderbar erklärt. Ja, also ich verweise wirklich auf diesen einen Vortrag, auf diesen einen Aufsatz von Georg Czarnet, weil das ist auch wirklich wieder in der Zweisamentheorie braucht den Orgasmus der Frau, weil sonst die Frau ja keinen Samen produziert und von daher kein Kind entstehen kann. In der Einsamentheorie braucht den Orgasmus nicht, weil die Frau ja eh nichts dazu beiträgt. Ja? Also von daher, und das wechselt, also und das wechselt sich eben ab, ja, hat aber wirklich nichts mit Impotenz zu tun. Ja. Impotenz heißt wirklich, ob der Mann physisch fähig ist, seinen Penis in die Vagina der Frau zu kriegen. Aus.
Also wenn es dann nur recht viele Fragen dazu gibt, dann ich sag, ob 5 Einträge im Gästebuch und wir laden den Kollegen ein.
Das ist aber eine gute Idee. Der ist wirklich, der ist ganz, ganz toll. Ja?
Na, ich hoffe, das ist protokolliert.
So, nein. Geh in die falsche Richtung. Wieso geht der immer dieselbe Richtung? So, Fallbeispiel 1. Regina Hoferin kontra Karl Hofer. Ausgewählt habe ich Ihnen dieses Fallbeispiel, einerseits, weil es sehr gut protokolliert ist, andererseits aber auch, damit Sie sehen, wie so die Argumentation vor seinem Konsistorium läuft. Ja? Die Argumentation der Klägerin zum Mitlesen auf der Folie. Ja? Sie sagt, ich zitiere, habe mit den Arbeitsmägden unzüchtige Handlungen vor. Er taste sie an, übe allen widernatürlichen Mutwillen und Geilheit mit selben aus. Mit einer gewissen Rosel aber habe er so weit gebracht, dass es ihr leicht fallen würde, ihn des Ehebruchs zu überführen. Die Mägde hätten die kommunizierten Attestaten ausgestellt. Ja? So. Ihre Argumentation ist, Sie bzw. der Anwalt, Sie sehen, Sie winden sich ein bisschen, ja? Das heißt, werfen vor, dass er sexuelle Praktiken mit den Mägden irgendwie hatte, aber der Vorwurf geht nicht ganz explizit auf Ehebruch, ja? Sondern der Vorwurf geht nur mit der Rose, würde es sogar in Richtung Ehebruch gehen, ja? Wie Sie vorhin gelernt haben, Ehebruch ist ein ganz, ganz wichtiges Argument im kanonischen Recht zur Trennung von Tisch und Bett. Ja, also, das, ja. Er gibt zu, ja, okay, was ich vorher unterschlagen habe, ist, dass sie vorher auch noch argumentiert Sevizie, was auch ein ganz wichtiger Grund ist, nämlich die Grausamkeit, ja. Und er, beziehungsweise ein Anwalt, ja, argumentieren und sagt, ja, er gibt zu, dass er sie geschlagen hat, und zwar so, dass sie in Ohnmacht gefallen ist. Sie habe dazu die Gelegenheit gegeben, denn sie hätte mit einem Bedienten eine unbedenkliche Gemeinschaft, worüber sie in Händel gerieten, und da ergriff sie das Messer, forderte ihn zum Zweikampf auf, aber er ergriff den Stuhl, schlug sie damit nieder, und habe sie verwundet. Ja? Das heißt, er antwortet eher auf diese physische Gewalt. Ja? Und da ist irgendwie das Spannende, er antwortet auf die physische Gewalt, ja? Und gibt die physische Gewalt zu, die ja im Rahmen seiner Potestas ist. Ja? Also die häusliche Potestas ist da noch ganz wichtig. Das andere ist dann im Endeffekt Notwehr. Ja, wenn die Potestas überschritten werden sollte, sei das irgendwie Notwehr. Was ist das Urteil des Konsistoriums? Das Konsistorium sagt zu diesem Fall irgendwie, dass sie sich, ich zitiere noch einmal, dann mache ich es nicht mehr so lang mit den Zitaten, dass sich beide alles Anlasses zu Zänkereien, besonders der Beklagte aller Neckereien,
Lästerungen, dann der Schlägereien und Tätigkeiten, besonders des unanständigen und verdächtigen Umgangs mit Weibspersonen bei sonstiger Bestrafung mit Arrest durch Behörde zu enthalten. Das ist ein ganz typisches Urteil. Das Urteil lautet im Endeffekt, die Trennung von Tisch und Bett wird nicht genehmigt, aber es gibt Auflagen. Und das heißt, die Ehepaare oder die Frau in dem Fall kann dann mit den Auflagen wieder argumentieren und hat dann bei einem weiteren Prozess irgendwie die besseren Karten. Wann sie es überlebt. Die beiden sind, also sie, die Regina Hoferin, hat überlebt. Ja, die beiden sind ein halbes Jahr später, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, wieder beim Konsistorium. Und diesmal erreicht es die Regina Hoferin, eine Toleranz von 3 Monaten zu kriegen. Mit dem Argument, also sie hat dann versucht irgendwie zu sagen, er hat dem Urteil nicht nachgelebt und deshalb müsste es ihr jetzt zugestanden werden, dass sie eine Trennung von Tisch und Bett genehmigt bekommt. Er sagt, er hat dem Urteil sehr wohl nachgelebt, sie hat keine neuen Gründe gegen ihn vorzubringen. Die Weibspersonen, die Dienstmenschen, mit denen er irgendwas getrieben hat, die sind längst aus dem Haus geschafft und er hat sich nichts vorzuwerfen. Das Konsistorium gibt seiner Argumentation Recht und gewährt dann dem Ehepaar oder ihr eine Toleranz von 3 Monaten mit dem Argument, Sie haben die Argumente auf der Folie, dass Fried und Eintracht nicht hergestellt werden konnte, dass die Regina Hoferin gesagt hat, dass sie lieber Arrest und alles Ungemach auszustehen bereit sei, als sich gleich wieder zur Kohabitierung anzuschicken. Auch ein anderes Argument, das ist ein seltenes Argument vom Konsistorium, wegen der außerordentlichen Abneigung der Klägerin, der sonst kein übles Betragen beigemessen werden kann. Und deshalb kriegt sie eine Toleranzzeit von 3 Monaten. Ich habe Ihnen gesagt, ich weite den Blick auf alle Verfahren aus, die vor dem Wiener Konsistorium zwischen November 1766 und Oktober 1783 geführt worden sind. Sie sehen an dieser Liste, dass die Regina Hoferin nicht die einzige Frau ist, die vor dem Konsistorium irgendwie klagt. Aufgelistet haben sie da die Balken nach dem Klageinteresse. 7 Personen klagen auf die Annullierung von Ehe. Das heißt, wie auch in der Gegenwart, die Klage auf Annullierung ist ein Phänomen der oberen sozialen Schichten. 8 klagen auf Toleranzauflagen. Das sind Klagen, wo das Ehepaar bereits getrennt lebt und einer irgendwelche Auflagen will, meistens die Frau, manchmal auch der Mann, dass die Alimentation, der Unterhalt nicht gezahlt wird. Dann gibt es 18 Klagen auf Wiederaufnahme der Kohabitierung. Das sind Klagen, wo das Ehepaar getrennt leben durfte, befristet zum Beispiel auf 3 Monate, wie bei der Regina Hoferin. Und der Ehemann nach den 3 Monaten kommt und sagt, jetzt sieht die 3 Monate aus, sie muss wieder zu Hause einziehen. Klagen auf Verlängerung der Toleranz, ja, wo dann die Ehefrau, nehmen wir die Hoferin, nach den 3 Monaten zum Konsistorium geht und sagt, sie will nicht kohabitieren, sie will eine Verlängerung der Toleranz haben. Anordnung der Kohabitierung, das sind Klagen, wo einer der beiden den ehelichen Haushalt verlassen hat, ja, und der Partner irgendwie kommt und sagt, die hat mich verlassen, ich will, dass sie wieder zu Hause einzieht, Anordnung der Kohabitierung. Immerhin 50, ja? Kohabitierungsauflagen, das sind Klagen, wo meistens die Ehefrau vor das Gericht irgendwie geht und sagt, sie will zwar weiterhin mit dem Ehemann gemeinsam leben, aber er soll sie nicht mehr schlagen, er soll nicht mit den Dienstboten herum tun, ja? Wie immer dann die Formulierung ist, er soll nicht so oft ins Wirtshaus gehen, er soll nicht dem Glücksspiel nacheifern und so. Und dann, und das ist die Mehrzahl, in diesen 8 Jahren immerhin 291 Klagen auf Trennung bzw. Scheidung von Tisch und Bett. Scheidung von Tisch und Bett meint in diesem Kontext die lebenslangliche Trennung. Ja, also wenn die Ehefrauen, Ehemänner auf eine Scheidung von Tisch und Bett, dann wollen sie, dass diese Toleranzzeit nicht begrenzt ist, dass das Konsistorium nicht sagt, okay, du darfst 5 Jahre alleinig leben, sondern dass sie auf ewig das erreichen. Wenn wir uns die Urteile dazu anschauen, dann sind die Urteile eher auf friedliche Kohabitierung. Ja? Also das heißt, sehr oft entscheidet das Konsistorium, ja, obwohl die Männer, Frauen gute Gründe vorbringen, entscheiden im ersten Anlauf auf die friedliche Kohabitierung. Trennung von Tisch und Bett wurde 140 Mal gestattet. Ja, wenn Sie sich erinnern, es waren 291 Anträge. Nur 140 Trennungen von Tisch und Bett sind genehmigt worden. Die Annullierung ist 5 Mal durchgegangen. Und die Scheidung von Tisch und Bett, also die lebenslängliche Trennung von Tisch und Bett, 13 Mal. Ja, also die Haupturteile sind immer noch, oder sind friedliche Kohabitierung.
Also am sichersten ist man ihn oder sie losgeworden beim Ansuchen auf Annullierung. 8 Anträge, 5 Annullierungen?
Ja, 7 Anträge, 5 Annullierungen, aber das sind das sind eher auch die Leute aus den oberen sozialen Schichten, die würde ich jetzt nicht überbewerten. Ja, also wenn so eine Taglöhnerin kommt und sagt, sie will Frieden, also sie will Annullierung, glaube ich, geht das nicht durch.
Ich habe bitte 2 Fragen. Und zwar erstens, wann ist Vergewaltigung in der Ehe strafrechtlich zu verfolgen gewesen? Also ab wann war das wirklich eine Straftat?
Yep.
Und zweitens, wie viel Prozent von den Frauen von damals haben sozusagen, hätten es geschafft, dass ohne Ehemann finanziell überdrunken kämen? Also weil so wirklich, dass sie wieder wen heiraten können, war ja nicht so einfach, weil sie waren ja geschieden. Sie waren ja sozusagen Aussätzige in der Gesellschaft.
Nein, sie zumindest haben keinen heiraten können. Sie waren ja nicht geschieden. Die Trennung von Tisch und Bett lässt das Ehepaar aufrecht. Ja? Sie können nicht heiraten. Mhm. Frage 1.
Das heißt, sie haben einfach finanzielle Mittel von ihrem Mann bekommen, aber sie haben jetzt so weit, sie trennen können, einfach in 2 verschiedene Betten, sozusagen.
Genau, die Schulbetten. Frage 1. Wer weiß, wann, seit wann die Vergewaltigung in der Ehe in Österreich strafrechtlich verankert ist? 90er Jahre, genauer? Donald ist schon weg, aber hat auch mit zweiter Frauenbewegung Donald zu tun. Österreich war früh 1989, Deutschland 1992. Und dass die Vergewaltigung in der Ehe ein Offizialdelikt geworden ist, ist 2004.
Das Mikrofon.
Offizialdelikt bedeutet, dass es von Staats wegen verfolgbar ist. Vorher war es irgendwie so, dass die Ehefrau das anzeigt und das nur verfolgt wird, solange sie darauf besteht, dass das verfolgt wird. Und sobald sie gesagt hat, aus welchen Gründen auch immer, und den Druck können wir uns gut vorstellen, eigentlich will sie das nicht weiter verfolgt haben, dann wurde das eingestellt.
Also anders gesagt, das Offizialdelikt ist praktisch das Gegenteil zum Antragsdelikt.
Genau.
Danke.
Geht aus den Unterlagen hervor, dass die Trennung von Tisch und Bett, dass die im gemeinsamen Haushalt geblieben sind, dass sie nur vielleicht ein anderes Zimmer genommen haben, haben sie es überhaupt leisten können, auszuziehen, eine weit entfernte Wohnung zu nehmen oder war das gar nicht gestattet?
Ich beantworte zuerst vielleicht noch die Frage von der Kollegin mit den ökonomischen Situationen. Ja? Sie müssen ein bisschen aufpassen, nicht Geschlechterordnungen, Geschlechterkonzepte des 19., 20. Jahrhunderts rückzuprojizieren. Ja? Also was Sie, also dieses Modell, ja, dass die Frau quasi die Hausfrau ist und der Ehemann der Ernährer ist, dieses Modell ist Diskurs, ein Diskursmodell ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert und für am Anfang nur für bürgerliche Schichten überhaupt leistbar, für Arbeiterschichten im Endeffekt erst im 20. Jahrhundert und da auch erst in den 1950er Jahren plus minus. Ja. Das heißt, Männer, Frauen in der frühen Neuzeit, wenn sie jetzt nicht den bürgerlichen, adeligen Schichten angehören, müssen selbstverständlich beide arbeiten, um das Auskommen für sich und die Familie irgendwie zu organisieren. Ja. So als ein Modell, dass die Frau irgendwie zum Haushalt nichts, also nicht ökonomisch nichts beiträgt, funktioniert nicht. Ja. Das heißt, was aus den Akten sehr oft sichtbar wird, ist, dass die Ehefrauen argumentieren, sie müssen für sich und die Kinder sorgen, für den Ehemann auch noch dazu, ja, und der verspült, versauft das ganze Geld im Wirtshaus, in der Lotterie, weil er spielsüchtig ist, ja, also Spielsucht ist aber natürlich auch so ein Argument, wo man wieder aufpassen muss, dass das ein Argument ist, das halt gerne vor so einem Kirchengericht dann auch verwendet wird. Ja. Also moralisch lotterlicher Mann ist natürlich auch ein gutes Argument vor einem Kirchengericht. Ja. Ich kann dazu sagen, was die Argumentationen dann wirklich über die Eherealität aussagen, da können wir als Historikerin im Endeffekt keine Antwort geben. Ja. Das heißt, wir können im Endeffekt nur sagen, das sind Argumente, die Männer, die Frauen, die Anwälte dachten, dass sie vor einem Kirchengericht plausibel sind und irgendwie ziehen. Ja? In die Realität kommen wir, oder an die Realität kommen wir nicht dran. Ja? Genauso wie in der Gegenwart. Wenn Sie sich heute scheiden lassen wollen und Sie machen keine einvernehmliche Scheidung, sondern eine strittige Scheidung, dann werden Sie auch versuchen, vor dem Gericht das zu argumentieren, was Ihnen nützlich ist und dem Mann irgendwie oder der Frau je nachdem schadet. Ja? Also trotzdem, auch wenn wir als Historikerinnen jetzt nicht sagen können, die erzählen eins zu eins das, was sie jetzt da in der Ehe erleben, können wir aber trotzdem sagen, die Erzählungen mussten plausibel sein. Und mir ist es eigentlich egal, ob das jetzt 100% so stimmt, ja? Sondern es geht mir als Historikerin um ein Bild von dieser Gesellschaft. Jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet. Die Schumpett kommt darauf an, wie auch die Wohnverhältnisse sind, ja. Manchmal bedeutet die Trennung von Tisch und Bett wirklich nur, dass sie oder er im Haus ein anderes Zimmer bezieht. Ja? Sehr oft ist es aber, dass die wirklich dann auch räumlich getrennt voneinander sind. Ja? Also dass die dann wirklich auch sich nicht mehr begegnen, weil sie sich auch nicht sehen wollen.
Ja, vielleicht zur Plausibilität. Geht das? Hört man das? Ich denke doch, dass sich im Laufe der Zeitgeschichte die Plausibilität verändert hat. Also weil ja die Männer, meistens waren ja Männer, die Richter waren, möglicherweise aus ihrem eigenen Erleben oder so auch etwas als plausibel oder nicht plausibel angesehen haben.
Naja, einerseits ja. Dann aber wirklich auch noch einmal aufpassen, die frühen Neuzeit, und wir reden, also ich rede da wirklich 17., 18. Jahrhundert, ja. Die frühen Neuzeit ist, natürlich ist der Geschlecht irgendwie eine wichtige Ordnungskategorie, ja, aber das ist eine ganz stark hierarchisch-ständische Gesellschaft. Ja, und da ist zum Teil das gar nicht dann das Geschlecht, das dann die wirkliche Kategorie ist, ja, sondern da kommt es wirklich darauf an, wer wessen Stand irgendwie ist. Ja, also das ist, das heißt, Geschlecht ist eben nicht so wie in der Gegenwart, das Geschlecht, glaube ich, viel mehr eine ganz zentrale Kategorie. weil man so tut, als wenn Stand oder Klasse keine Kategorie mehr sei, ja, weil wir sind eh alle gleich. Und das ist nicht frühe Neuzeit. Ja, also da spielen andere Kategorien. Ob jemand fremd ist, ja, oder ob jemand angesessen, einheimisch, das sind so auch ganz zentrale Kategorien.
Danke.
Weil wir vorher diskutieren, also die Vergewaltigung in der Ehe, ich wollte nur sagen, es gibt so ein Dokument, das ist 1984, glaube ich, die Grünen, wie in Deutschland die Grünen im Bundestag sind, wurde das erste Mal wieder diskutiert. Und da haben eigentlich da war eigentlich Gelächter in dem Plenarsaal, das waren wahrscheinlich die männlichen Abgeordneten. Also das war damals noch ein umstrittenes Thema, dass das eben ein Delikt wird. Also da hat man wird man sich halt nicht mehr trauen. Also die Zeiten haben sich geändert, aber das war eigentlich undenkbar noch vor 30 Jahren.
Ja. Nur zu der Frage der Undenkbarkeit, ja, ich bin ganz dankbar über die Frage, habe ich Ihnen nämlich zwei Folien mitgebracht. Ich verlasse jetzt die Struktur. So. Okay, da waren wir schon. Sexuelle Gewalt in der Ehe, ja? Das sind jetzt aber wirkliche Ausnahmebeispiele, ja, das muss ich dazu sagen. Also das sind nicht Beispiele, die irgendwie ständig zu lesen sind. Ja. Was ich irrsinnig spannend fand, ist, ich habe in diesen 8 Jahren 2 Beispiele dafür gefunden, wo die Ehefrau sagt, er hat mich vergewaltigt oder hat probiert, mich zu vergewaltigen. Und das finde ich ganz spannend, weil ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt man davon ausgehen könnte, dass die Ehefrau davon ausgeht, dass das sein Recht ist, ja, mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Und normalerweise sagen das die Frauen auch so, ja, dass sie dann sagen, aber auch die Männer, ja. Also der Beischlaf ist ja für beide verpflichtend. Ja. Es ist nicht nur so, dass das nur in die eine Richtung geht. Und normalerweise steht dann oft zu lesen, dass die Ehefrau irgendwie sagt, er hat seinen Willen mit mir gehabt oder irgendwie so umschrieben, ja, wo man dann sagen kann, ups, weiß man nicht genau. Da wird es ganz explizit thematisiert. Das eine ist ein Fallbeispiel aus 1783. Jetzt muss ich bei meinen Unterlagen doch schnell schauen, um Ihnen nicht zu sagen. Bei einer davon ist nämlich zufälligerweise Kanzleischreiber beim Konsistorium selber. Jetzt muss ich nur schauen, welcher von den beiden der Kanzleischreiber ist. Der Adamberger Theodor ist der erzbischöfliche Amtsschreiber. Es ist eh der Erste. Ja? Langes Zitat. Die Klägerin bringt an, ihr nunmehriger Mann habe sie als ein Mägden mit 16 Jahren schon verführet. Sobald er sie zur Ehegattin erhalten, führte er das ausschweifendste Leben. Dann habe ich es ausgelassen. Er bleibe nicht in den Grenzen, die Natur und Vernunft im Ehebette vorschreiben, missbrauchte sie mit Gewalt, steckte sie schon öfters mit der Lustseuche an, bittet um Scheidung und Alimenten. Ja, missbrauchte sie mit Gewalt. Ganz, ganz selten. Ja. Und was mich an diesem Fallbeispiel interessiert, ja, und auch am zweiten, ist dann die Frage, wieso können diese beiden Frauen so denken, wie sie denken? Ja, was ermöglicht es ihnen, was ist die gesellschaftliche Position, die es ihnen ermöglicht, etwas, das bis ins 20. Jahrhundert als selbstverständlich gilt, als nicht selbstverständlich hinzunehmen und das zu thematisieren. Ja, das wäre jetzt wieder ein neuer Vortrag. Ja, das zweite Beispiel. Ich sage Ihnen vielleicht mal, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Der Ehemann bestritt die Vorwürfe, wie wir uns ja vorstellen können. Das Urteil des Konsistoriums ist, dass die Elisabeth Adamberger-in ein halbes Jahr Toleranz zugestanden bekommen hat. Zweites Beispiel. Die Feilenböckin Barbara. Jetzt muss ich schauen. Wieder, sie argumentiert Gewalt plus. Übrigens aber gehe er bei den Ehepflichten so viechisch und wieder die Natur zu Werke, dass sie bereits Gesundheit und Kräften verloren, zudem habe er sie einmal nötigen, ja, und Notzucht ist der Begriff für Vergewaltigung in der Zeit, das heißt Notzucht nötigen. Ja. Nötigen, ja, also ist wirklich der Vergewaltigungsterminus, wollen, wenn nicht die Tochter und andere Leute zu Hilfe gekommen wären. Er, dieser sagt, die Unordentlichkeiten im Ehestande, wann einige vor sich gegangen wären, könnten künftig unterbleiben. Alles, was sonst vorgegangen, habe sie ihm schon vorher nachgesehen und seitdem kohabitiert. Heißt auf gut Deutsch, kanonisches Eherecht, wenn ein Partner dem anderen wieder kohabitiert, heißt den ehelichen Beischlaf wieder aufgenommen hat, hat er ihm oder ihr verziehen. Ja? Und das heißt, ein Ehebruch zum Beispiel in einem Trennungsverfahren kann nur dann legal, also vorgebracht natürlich kann er werden, wird nur dann berücksichtigt werden, wenn er oder sie auch sagen kann, dass sie in der Zwischenzeit nicht miteinander kohabitiert, ja, sprich ihm oder ihr nicht verziehen hat. Ja, aber diese zwei Beispiele sind wirklich so ganz eher außergewöhnliche. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück. Ein anderes qualitatives Beispiel, wo wir heute auch schon waren, ist die Onanie-Debatte, Selbstbefleckungsdebatte, Impotenzdebatte. Ja, und das habe ich ausgewählt, weil ich das auch so als ein ganz spannendes Teil finde, wo man sieht, wie Sexualitätsdiskurse oder wo ich es so spannend gefunden habe, Sexualitätsdiskurse in den Akten zu lesen. Ja? Der Egid von Lichtenstern, jetzt haben wir einen Mann, der gegen seine Ehefrau irgendwie klagt. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Der Egid von Lichtenstern, ein Adeliger, geht deshalb vor Gericht, weil seine Ehefrau ihn verlassen hat, wieder zurück zu ihren Eltern gezogen ist und bei den Eltern lebt. Dann gab es eine Vereinbarung zwischen den beiden, dass er in das Haus des Schwiegervaters, der Schwiegereltern zieht. Dann tut er das, dann besteht der Schwiegervater aber darauf, dass er in einem anderen Trakt des Hauses wohnt. Er sieht seine Frau irgendwie kaum, wird von denen auch nicht gut behandelt, worauf er beschlossen hat, er lässt sich das nicht gefallen, er zieht wieder in sein Haus. Geht jetzt zum Konsistorium und sagt, das Konsistorium soll der Ehefrau auferlegen, dass sie zu ihm in sein Haus zieht. Die Ehefrau weigert sich, hat ihren Vater mitgebracht. Das deutet darauf hin, dass sie sehr jung ist. Normalerweise Frauen sind ganz normal als eigenständige Personen und wenn der Vater mit ist, auch bei jungen Männern, dann heißt es immer, dass die jung sind. Hat den Vater mit, der Vater argumentiert, ich zitiere, dass seine Tochter nie zur Kohabitierung mit einem solchen Mann könne verhalten werden, welche sich dem Laster der Selbstbefleckung so sehr ergeben, dasselbe ist bei ihm ganz zur Gewohnheit geworden und wodurch er sich die hinfallende Krankheit, manchmalige Hirnverzuckungen, Raserei, Abzehrung und Untauglichkeit zur Erzeugung zugezogen. Ja, sie haben da eins zu eins, ich habe Ihnen das Buch auf die Liste gegeben, die Symptome, die beschrieben werden vom Tissot, in seiner Dissertation, die ganz, also die schnell irgendwie ein Bestseller geworden ist, Versuch von deren Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung entstehen. Und das ist wirklich eins zu eins, findet sich das da in diesem Eheprotokoll, ja, wo man dann da sitzt und sich denkt, ha, super. Also so, das sind so die auch dann die Freuden, ja, weil wenn Sie sich die Bücher anschauen, das heißt auch ganz viel Arbeit, ja. Das ist alles in Kurrent geschrieben. Diese Protokolle sind so groß und so dick, ja. Manchmal muss man hunderte Seiten lesen, um einen einzigen Eintrag zu finden. Man lernt viel über hurende Pfarrer, über ich weiß nicht, ja, bis man dann wieder einen Eintrag findet.
Wo finden Sie diese Akten? Wo sind die verwahrt?
Die sind verwahrt im Archiv der Erzdiözese Wien. Das heißt, die sind dort irgendwie einsehbar. Auch die Akten für das Konsistorium des unteren Offizialats des Bistums Passau, ja, was der zweite Teil irgendwie ist. Heute habe ich jetzt nur die Konsistorialprotokolle aus dem Bistum Erzbistum Wien, ja. Aber wir untersuchen auch eben, wenn Sie sich erinnern an die große Folie, die ich vorher gezeigt habe, die ländlichen Gebiete, und die sind heute auch deshalb in Wien, weil mit der josephinischen Diözesanregulierung 1783 bis 1785, wo dann das Bistum St. Pölten entstanden ist und Linz entstanden, Linz hat eigenes, ja? Linz entstanden ist, da mussten dann die Passauer quasi ihre Zahn ja aufgeben, und die Bücher haben sich die Wiener unter den Nagel gerissen, und zum Teil sind die Akten nach Passau gegangen.
Nach Passau?
Ja. Yep.
Also Sie müssen auch nach Passau oder
genau.
Recherchieren?
Genau. Mhm. Ja, aber die großen, dicken, fetten Bücher liegen in Wien im Konsistorium. Im Diözesanarchiv, danke.
Sie haben vorher eine Frage gehabt. Passt die noch?
Ich kann sie ein bisschen modifizieren. Der letzte Fall, der war der Kläger ein Mann.
Yep.
Wie schaut sonst aus? Hauptsächlich wahrscheinlich Frauen, oder ist das ein Vorurteil von mir? Und ich, dann nach dem Stand, der letzte, der klingt so ein bisschen adelig.
Ist ein bisschen.
Ist er, und die anderen.
Bisschen viel adelig.
Von Liechtenstein und yep. So, ja. Stern, Entschuldigung. Und die anderen sind wahrscheinlich eher aus der unteren Schicht. Da wird es ja dann auch Unterschiede geben, die Klagsgründe betreffend. Und nur eine ganz kurze Frage, was mir aufgefallen ist. Die Frauen hängen immer am Familienname Inn an. Wie lang war das bei uns üblich? Und hat wahrscheinlich bedeutet,
dass... Am Land bis in die Gegenwart.
Bis in die Gegenwart,
Am Land.
Aufs Land fallen.
Also Innenakten, wie gesagt, ich lese die Akten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Es hört in der Mitte des 19. ein bisschen auf. Ja. Also in der frühen Neuzeit ist eine geschlechtersensible Sprache völlig normal. Ja. In der frühen Neuzeit wird niemand auf die Idee kommen, zu einer Apothekerin Apotheker zu sagen. Ja. Das heißt, das Inn ist bei den Namen dran, das Inn ist bei den Berufen dran. Es ist nie eine Frau, sie würden nie sagen, dass eine Frau ein Handelskaufmann ist, ja, sondern da steht dann einfach drinnen, sie ist eine Handelskauffrau. Ja? Also das, was Feministinnen erst mit dem 20. Jahrhundert einfordern mussten, und geschlechtersensible Sprache, geschlechtergerechte Sprache, das ist in der frühen Neuzeit. Ja, es sind auch die Gesetze so verfasst. Ja, es steht in den Gesetzen, steht dann drinnen, das gibt für den Delinquenten und die Delinquentin. Ja, selbstverständlich. Ja, also das sind, und das hört sich dann von meiner Beobachtung her, hört sich dann wirklich erst auf im 19. Jahrhundert. Aber bis dorthin ist das selbstverständlich.
Entschuldigung. Normen eingeführt
worden, weil sich auf der Ebene der Geschlechterordnung ganz viel geändert hat. Mhm. Ja, weil die Geschlechterordnung ändert sich wirklich so mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Das dauert, bis sich das dann durchsetzt. Ja. Aber in diesen frühen neuzeitlichen Gesellschaften, habe ich gesagt, ist Geschlecht nicht die einzige und wichtigste Positionierungskategorie, sondern das sind einfach Stand ist noch wichtig und von daher kommt auch niemand dann auf die Idee, warum Geschlecht irgendwie nicht benannt werden sollte. Ja, also das kommt dann erst wirklich so mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, dass man dann beginnt irgendwie den Mann als die Norm und der Mann ist irgendwie, ich weiß nicht, ja, die Norm und die Frau ist eine Subgruppe darunter.
Der viel Vorschlag waren jetzt, es werden sicher noch Fragen auftauchen. Wir rasen aber schon dem Ende zu. Ich schlage vor, dass Sie noch, das ist schon das Resümee und der Ausblick, dass Sie auf jeden Fall noch zum Resümee kommen und dann schauen wir, ob sie sich noch ausgeht. Ich muss Sie auch noch ein bisschen besprechen, was im Kepler-Salon noch passiert. Und dann steht ja unsere Gäste noch ein wenig zur Verfügung für die Fragen. Wollen wir es so halten?
Ich mache das Resümee ganz kurz, ja. Resümee, also ich bin jetzt die Antwort schuldig mit den Folien. Geschlechter. Annullierung halbe-halbe. Toleranz, Auflagen ist auch so klein. Halbe-halbe sagt, glaube ich, nichts auf. Ich lasse die Kleinen aus. Anordnung der Kohabitierung, ganz oft ist es der Ehemann. Ja? Also wo man sieht, die Ehefrau ist weg und der Ehemann fordert irgendwie die Anordnung der Kohabitierung. Bei Kohabitierungsauflagen ist das halbe-halbe ungefähr. Ja, also das ist ungefähr so oft der Mann, der irgendwie sagt, er will mit ihr zusammenwohnen, aber sie soll das und das und das und das nicht tun, also wie umgekehrt. Trennung, Scheidung von Tisch und Bett, überwiegend die Ehefrauen. Da ändert sich nicht sehr viel zur Gegenwart. Ja, also das heißt, das finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob man das ist jetzt natürlich ein Sample von 8 Jahren aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, wie sich das dann irgendwie im 17. Jahrhundert zum Beispiel zeigt. Ja, kann ich nicht beantworten. Aber jetzt bestätigt es eigentlich das, was auch in der Gegenwart die Trends sind. Ja, dass eher die Frauen irgendwie die Trennungen wollen und die Männer eher die Kohabitierung wollen. Ich komme zum Resümee. Resümee ganz kurz. Ich denke oder hoffe Ihnen gezeigt zu haben, dass diese Trennung von Tisch und Bett nicht so ungewöhnlich war, wie wir uns das heute vorstellen. Aber gleichzeitig auch, wie schwierig es war, dann wirklich so eine Trennung von Tisch und Bett genehmigt zu bekommen, die nicht nur eben auf ein paar Monate ist, sondern wo man wirklich eine Trennung von, ich weiß nicht, zumindest mit 10 Jahren hat, um sich ein neues Leben aufbauen zu können. Ja, weil wenn man halb so getrennt ist, was sollte man sich großartig für ein neues Leben irgendwie aufbauen? Ausblick, die römisch-katholische Kirche hat die Ehegerichtsbarkeit in der Habsburger Monarchie bis 1783. Ab 1783 übernehmen die weltlichen Gerichte. Hintergrund ist der rechtliche Rahmen mit dem josephinischen Ehepatent. Ändern tut sie im Endeffekt nicht sehr viel. Ja, das josephinische Ehepatent definiert zwar die Ehe als einen Vertrag, definiert zwar die Ehe als einen Vertrag, hält gleichzeitig am Dogma der Untrennbarkeit der Ehe fest. Sie haben es gleich im ersten Paragraphen, wo es zum zur Trennung dann geht, Paragraph 36, der Vertrag der Ehe soll, Zitat, unauflöslich sein und dieses Band, solange beide Eheleute leben, unter keinem Vorwand getrennt werden können. Also das heißt, der josephinische Ehepatent ändert nichts daran, dass es nur eine Trennung von Tisch und Bett gibt und keine Scheidung gibt. Was das josephinische Ehepatent zudem irgendwie macht, ist, dass es von der Idee her sagt, es soll keine zerstrittenen, also es soll keine strittigen Trennungen mehr geben, sondern nur mehr einvernehmliche Trennungen. Das heißt, Voraussetzung, um nach dem josephinischen Ehepatent eine Trennung von Tisch und Bett beim weltlichen Gericht zu beantragen, ist, dass man sich über das Güterrecht geeinigt hat, wer was kriegt, dass man sich geeinigt hat über die Kinder, wer wie tut, und beim Pfarrer war und beim Pfarrer vom Pfarrer ein Zeugnis hat, dass der Pfarrer bestätigt, dass man probiert hat, sich zu versöhnen, dass das nicht funktioniert. Ja? Das heißt, mit dem josephinischen Ehepatent gehen die Trennungen ansuchend gegen Null. Ja, logisch. Sie haben die ganze Zeit irgendwie gehabt, die strittigen Verfahren, auf einmal sollte es alles vorher schon sein. Sie gehen gegen Null. Ganz so schlimm wollten sie es dann doch nicht. Das heißt, es wird reformiert. Es erlaubt ab 17 mit einem Hofdekret, wird dann 1787 wieder die strittige langsam wieder erlaubt. Mit dem ABGB wird es dann besser. Das heißt, im Endeffekt, da werden wieder mehr Gründe irgendwie genannt, warum Ehepaare sich von Tisch und Bett trennen können. Zivilehe, vergiss es. Ja. In allen oder in fast allen westeuropäischen, zentraleuropäischen Staaten wurde die Zivilehe im Laufe des 19. Jahrhunderts eingeführt. In Österreich haben wir bereits gelernt, erst durch die Übernahme des deutschen Eherechts durch die Nationalsozialisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und mache noch schnell Werbung für unsere Homepage.
Zu Recht machen Sie Werbung auf...
Nein, die lassen wir stehen.
Ja. Danke herzlich für diesen spannenden Vortrag. Ich habe jetzt Ihre Frage unterdrückt. Bitte kommen Sie nachher und stellen Sie sie. Für alle anderen gilt das Gleiche. Ich möchte Sie... Kann ich das jetzt runter tun?
Ja.
Ja? Wenn Sie nichts mehr sagen wollen, dann... Nein, wir hören gleich auf. Das wird halt eine Punktlandung. Wenn ich jetzt ganz schnell bin, vielleicht geht es Sie vor neun aus. Nein, ich möchte Sie segnen, bevor Sie gehen, und versehen mit den Informationen, wie es im Kepler-Salon weitergeht. Am Montag, dem 20. August um 19.30 Uhr, seit 1979 immer wieder neu die Linzer Klangwolke. Die ist mittlerweile schon alt worden. Zu Gast sind Gerfried Stocker, Medienkünstler, künstlerischer Leiter des Ars Electronica, und Wolfgang Winkler, Vorstandsdirektor der Liva. Sie werden dazu sprechen. Und eine Woche später, am 27. August, ist zu Gast die renommierte Journalistin und engagierte Bürgerin Susanne Scholl. Sie wird zu uns sprechen und mit uns diskutieren zum Thema Asyl als Warteraum. Für beide Veranstaltungen große Empfehlung. Ja, damit, glaube ich, können wir es sein lassen für heute. Danke sehr fürs Erscheinen. Danke noch einmal für den Vortrag und fürs Kommen. Schönen Abend noch.